Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist jene Sendung, bei der Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen, Wein trinken und reden, meistens über Wein, aber auch bisweilen über andere Dinge mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Nabend.
Nabend.
Ach ja, doch, es ist Nabend. Also zumindest
ja,
für
schon
die gerade
Abend.
Ja, ziemlich,
ja.
Ne?
Ja, ja.
Eigentlich ist das viel zu spät für unter der Woche, irgendwie sowas
ja.
zu machen. Ich habe mir auch extra einen Spucknapf geholt, damit ich nicht komplett Hacke wieder bin nachher, weil das ist auf Dauer ist es ja auch eher kontraproduktiv, komplett Hacke immer ins Bett zu gehen nach diesen Sendungen.
Also ich wahre die Mikrofondisziplin mit dem neuen Mikrofon und du warst die Spucknapfdisziplin.
Ich wahre die Spucknapfdisziplin, genau.
Ja, sehr schön, da bin ich mal gespannt.
Also, genau, der Christoph hat ein neues Mikrofon, das heißt, es kann sein, dass der heute anders klingt als sonst.
Besser, hoffentlich.
Besser, natürlich, um Längen.
Besser,
ja. Immer um Längen.
Sonst hätte das ja keinen Sinn.
Nee, also ich finde, es klingt besser, weil du nicht mehr so blechern klingst, weil vorher dieses Ansteckding sie. Das hat halt immer so viel Schall von außen aus dem Raum noch mitgenommen und so. Und das ist jetzt also diese.
Ach so, da hätte ich vielleicht vorher die Edelstahlverkleidung aus meinem Mund nehmen sollen.
Genau.
Das hätte natürlich, das wäre vielleicht besser gewesen.
Ja.
Die habe ich jetzt auch nicht drin.
Es hätte geholfen, aber gut.
Zu spät.
Ja. Wollen wir die Loire nochmal Revue passieren? Hast du eigentlich die Fotos gesehen, die ich gemacht habe, unter anderem von dir, wo du völlig desillusioniert in der Ecke sitzt?
Nein, ich habe die noch nicht gesehen.
Ach, schade.
Nee, du, ich hab überhaupt noch nicht. Ich bin ja irgendwie landunter, ja, diese Woche. Haben die Sendungsankündigung gelesen haben, ja auch schon irgendwie mitbekommen. Ich bin mit meiner Tochter alleine. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie irgendwie total krank ist. Und ich
die Hütte voll kotzt.
Ja, sowohl als auch, ne? Oben, unten raus und ich bin irgendwie die ganze Zeit irgendwie mit Waschen und Putzen und Kind umziehen beschäftigt.
Einfach nichts zu essen geben, Tage. Dann hört das mit dem Kotzen von alleine auf.
Ja, aber es dauert, auch das dauert. Man glaubt ja gar nicht, was in so einer Lütten alles drin ist, ne?
Ich hab das, weil du dir vorher zu viel gegeben hast.
So ja, genau. So wir haben die vorher gemästet und jetzt ist er wieder auf 12 Kilo.
Die Wuchtbrumme. Wir waren an der Loire, das hatten wir ja, glaube ich, vor, ich weiß gar nicht, im Dezember, nee, im November irgendwie, vor Monaten haben wir da mal drüber geredet, dass wir an die Loire fahren wollen, organisiert von Open Trips.
Ja.
Und das haben wir jetzt gemacht.
Das haben wir gemacht.
Du hast ja die ganze Zeit Notizen gemacht, während wir da unterwegs waren, ne? Ich kann mich praktisch nicht mehr dran erinnern, was ich getrunken habe.
Ah, okay, ja, siehst du, dafür bin ich ja dann da.
Ja, das genau. Einzige, woran ich mich erinnere, ist halt Domaine Moss, was ganz toll war, weil wir sind da halt zu so einer Domaine, jetzt erzählen wir uns gegenseitig, was wir erlebt haben, das ist auch irgendwie total komisch. wir stellen uns einfach einen beliebigen Hörer vor, dem wir das jetzt gerade erzählen. Wir sind dann halt zu Moss gefahren, den hatten wir ja auch schon mal in einer dieser Sendungen, Wein von dem.
Ja, genau, in der Weihnachtssendung.
Ah, okay. Und der hat sich dann ja irgendwie, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass der sich an irgendeinem Punkt. Also der hat uns halt diese Führung gemacht und war dann noch relativ so normal, zwar entspannt und nett, aber normal. Mhm. Und an irgendeinem Punkt scheint er sich ja dazu entschlossen zu haben, sich mit uns volllaufen zu lassen. Kann das sein?
Ich glaube, der macht das wahrscheinlich mehr oder weniger immer. Also ich hatte den Eindruck, dass das so ein Typ ist, der gerne dann auch mitprobiert.
Ach so, okay.
Also der hatte jetzt irgendwie nicht die total aufgeplusterte Säufernase, aber so vom Typ her hatte ich schon das Gefühl, dass der gerne probiert.
Ja.
Ne?
Ja, aber der hat halt auch wirklich gut was weggeschluckt, ne? Also ist jetzt
Ja. Ich mein, also erstmal hat er sich gewundert, dass er eigentlich keine Notizen gemacht hat. Der war wahrscheinlich irgendwie davon ausgegangen, dass da mehr Leute kommen, die sich eben genauer notieren, was sie zu den einzelnen Weinen denken, da war ich ja der Einzige tatsächlich. Mhm. Und naja.
Stimmt. Na und Alex, der hat halt auch immer nochmal mit fachgesimpelt.
Ja, der hat fachgesimpelt, das auf jeden Fall, ne? Aber der verkauft ja auch seine Weine, also
das
die kennen sich ja auch. Das war ja klar.
Witzigerweise waren wir dann hinterher, sind wir noch nach Paris und sind was essen gegangen im Avant Comptoir und dann auch gesagt, irgendwie kriegen sie mal eine Flasche Weißwein, irgendwas aus dem Anjou. Zack, stellt die eine Flasche Moss hin. Fand ich ganz nett, irgendwie da nochmal einen würdigen Abschluss zu finden. Vor der Tür wäre ich dann ja fast vom LKW überfahren worden. Hast du das mitgekriegt?
Wie, wo?
Beim Moss vor der Tür, weil ich so Hacke war.
Echt?
Ja, nee, du wolltest
einfach über die Straße latschen?
Ich wollte über die Straße latschen, dann kamen überall Autos. Und der erste LKW hat mich fast mitgenommen. Der zweite LKW hat dann irgendwie so 15 Meter weiter entfernt angehalten.
Oh Gott. Und geguckt, was so passiert,
um mich über die Straße zu lassen. Das war wirklich sehr nett. Ja. Ja, schöne Reise war das gewesen.
Ja, doch insgesamt. Ne, es gab ja ein paar Schwierigkeiten, aber insgesamt war es toll.
Ja. Ja. Dann erzählte ich, also ich habe einen französischen Kollegen, einen Techniker bei uns, bei Fritz. Ja. Wir reden so und irgendwann sage ich, sag mal, wo genau kommst du eigentlich her? Und er sagt, ja, aus Tours. Sag ich, ach guck, da waren wir gerade. Dann habe ich ihm dann erzählt, also ja, nö, und haben in Saumur in so einem komischen Gutshaus gewohnt und so. Und ah, Saumur, habt ihr Klo Cristal gesehen? Ja. Ja. Die Geschichte musst du erzählen von Klo Cristal.
Ja, Klo Cristal hatten wir gar nicht mit auf dem Plan, eigentlich, ne? Weil ich dachte, das ist einfach genug, wenn wir am ersten, wir sind ja erst mittwochs irgendwie nachmittags eingetrudelt alle und hatten dann noch einen Weingutsbesuch an dem Abend, das war die Domaine de Rocheneuve.
Den hätte ich ja gerne leer gekauft, ne?
Ach, ja, das ey. ist schon super. Ich wäre
so gerne mit dem Auto da gewesen.
Das Witzige ist ja tatsächlich, dass also das eigentlich Witzige finde ich bei der ganzen Sache ja, das sind ja mehr oder weniger alles Biodynamiker.
Ja, das waren alles Kackhörnchenvergraber. Ja,
genau.
Ja.
Genau, aber und die uns das ja auch alles erzählt haben und ja,
wir haben auch gut gefeixt. Ich weiß, also wir standen ja ein bisschen
natürlich,
weiter
hinten. Ich weiß. Ja, aber das Witzige ist ja, dass das trotzdem, also dass die trotzdem eben von Jahr zu Jahr auf einem höheren Niveau arbeiten, die ganzen Jungs.
Ja, die machen halt gute Weine.
Die machen halt gute Weine, ne?
Die haben halt nur die falsche Vorstellung davon, warum sie gute Weine machen, aber ist ja okay.
Ja. Ja, genau.
Sehr schön.
Genau, und dann waren wir dann am Donnerstag waren wir ja, was ein bisschen schwierig war, eben bei Clos Rougeard, wo man eben normalerweise nicht reinkommt. Das ist wirklich selten, dass man da reinkommt. Nicht. Wir hatten ja auch ein Problem, da reinzukommen.
Ach Gott,
ja.
Ey.
Ja, was dann eben doch noch geklappt hat. Und bei Guiberteau und auf dem Rückweg sozusagen von Guiberteau nach zu unserer Datsche da, sind wir eben am, wollte ich eben mit euch noch am Klo, Klo Cristal vorbeifahren. Und dann hatten wir das Glück, dass wir wenigen, die ausgestiegen sind, um dann zu Fuß nach Hause zu laufen, dann gerade jemanden angetroffen haben, der noch Lust hatte, mit uns da die Runde zu drehen.
Und war das da der Chef oder war
das? Nee, das war der zweite.
Ah, okay.
Der Chef, der kam dann, als wir da in diesem Büro standen, kam der kurz mal eben vorbei. Mhm. Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Es saß einer im Büro, aber.
Der war das. Ja. Naja, Klo Cristal ist ganz kurz erzählt, ist halt ein Weinberg, der von einem Herrn Cristal tatsächlich aufgebaut worden ist, der sein Geld in der Textilindustrie gemacht hat, dann irgendwann, also aus der Ecke kam, irgendwann dahin zurückgegangen ist und sein Geld ausgegeben hat für ein großes Anwesen und für den Aufbau eines Weinbergs. Und das Besondere an diesem Weinberg ist, dass innerhalb des Klo, also des umrandeten Weinbergs, nochmal Mauern stehen, in die man eben damals Löcher ausgelassen hat sozusagen und Reben durch diese Löcher gepflanzt hat.
Genau, weil nämlich dieser Herr Cristal experimentiert hat, damit die Wärme im Weinberg zu halten und da Mauern eben aufgebaut hat die ganze Zeit.
Und de facto ist es halt so, dass die Rebstöcke, die an den Mauern stehen, 3 bis 4 Wochen früher reif sind als der Rest drumherum.
Genau, auch die durch die Mauern wachsen, weil das war ja das Interessante.
Ja, auch die durch die Mauern wachsen.
Das Interessante ist halt, in den Mauern sind Löcher und die Reben wurzeln halt auf der kalten Seite, auf der Schattenseite und wachsen dann durch die Löcher in der Mauer auf die Sonnenseite rüber und kriegen dann da halt die pralle Sonne ab und gleichzeitig die Wärmerückstrahlung von der Mauer.
Genau, die kriegen halt die ganze Nacht auch die Wärmerückstrahlung von der Mauer. Ne? Wir haben die Weine probiert. Es ist auch der am fettesten ist. Ne? Der ist der hat etwas weniger Säure als die anderen. Der ist fetter und voluminöser. Der hat auch mehr Alkohol. Mhm. Das merkt man dann schon auch. Ne? Mhm.
Mir hat das ja total wehgetan, dass dann einer aus der Gruppe tatsächlich eine Flasche davon aufgemacht hat, weil der halt noch viel zu jung war zum getrunken werden. Und ich dachte so, oh Gott, sie ist weg. Mhm. Aber gut, die Schweizer, die haben Geld.
Ja. Nee. Na, wir haben ziemlich viel. Wir haben ja ziemlich gut getrunken da auch. kann man jetzt nicht mehr gönnen. Mhm. Das Schöne war ja diese Weinbar in Saumur, das ist jetzt auch gar nicht so selten, dass diese Weinbars eben ihre Weine auch zu echt zivilen Preisen verkaufen.
Das war
also das,
geil,
was
ja.
wir da an dem ersten Abend da noch...
Mann, ich glaube, ich fahre da sofort mit dem Auto nochmal hin.
Ja. Ja, und das ist ein winzig kleines Gebiet, ne? Dieses Saumur Champigny, was wir da jetzt besucht haben. Das ist echt klein, ne? Aber es ist auf kleinem Grund sind es halt echt ein paar Spitzenweingüter, die da.
Was ich an Clos Cristal halt auch so witzig finde, ist, das hat dann dieser Herr Cristal irgendwann dem Hospiz von Saumur übereignet, dieses Gelände. Mhm. Wie auch immer, vererbt oder was auch, keine Ahnung, das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Und es gehört halt auch heute immer noch dem Krankenhaus von Saumur. Also das Krankenhaus hat ein eigenes Weingut. Und er erzählte dann, dass er halt Angestellter der Klinik ist, also er ist Angestellter des Krankenhauses und also Angestellter im französischen Gesundheitswesen und muss darum eine bestimmte Reihe Tests machen, also Bluttests und sowas alles, genau wie die Leute, die halt in der Klinik arbeiten. Das heißt, er wird behandelt, also personalrechtlich behandelt wie irgendwie ein Krankenpfleger. Ja. Kümmert sich aber nicht den ganzen Tag um Weinberg. Was vielleicht gar nicht so wenig ist im Vergleich zu jemandem, der im Weingut arbeitet, oder?
Ja, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt echt nicht sagen. Keine Ahnung.
Nee. Ja. So,
Ja.
Fangen wir mal an, oder wie?
Wir können ein bisschen weiter darüber reden, aber also die Brücke ist so ein bisschen das Weingut der Stadt Klingenberg, von dem wir ja drei Weine probieren heute, eben auch lange Zeit ein städtisches Weingut war.
Mhm. Also es gab sowieso früher, oder? Staatliche Weingüter und so?
Staatliche Weingüter gibt's immer noch, also Kloster Eberbach beispielsweise ist ja staatliches Weingut. Ach. Ja.
Kloster Eberbach, wo die Spätlese erfunden wurde, wie wir alle wissen.
Nee, die Spätlese wurde nicht dort erfunden. Nicht sozusagen der Kabinettwein, es heißt, dass der Kabinettwein dort seinen Namen bekommen hat.
Moment, wo war denn der Spätlesenreiter?
Der Spätlesereiter ist auf Johannesberg.
Ah, Mist. Ja. Okay. Da wollte ich einmal so tun, als hätte ich eine Ahnung. Ne?
Scheiße. Ja, ist nicht so weit entfernt, ist beides Rheingau. Ne?
Naja, dann ist das ja, also wenn das nee, so, eben, also eben. Da...
ist jetzt nicht ganz aus der Welt.
Wenn das so nebeneinander, da kann ich ja dann auch, ja.
Ja, die gibt's immer noch. Es gibt die staatlichen, es gibt eben auch das, was es beim Clos Cristal gibt, also Hospice, gibt's in Deutschland auch einige noch, die also Krankenhäusern oder Altenheimen oder so gehören. Beispielsweise in Würzburg gibt es zwei ganz alte oder drei sogar ganz alte Weingüter, die seit Jahrhunderten eben letztlich ihr Geld dann in die Pflege stecken.
Und da möchte man doch eigentlich, möchte man doch genau da im öffentlichen Dienst angestellt sein dann.
Ja, vielleicht, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie das bei uns dann geregelt ist. Keine Ahnung. Ich hab mich noch nie darüber mit einem dieser Weingüter unterhalten.
Mhm. Dann weißt du, was du das nächste Mal fragen musst.
Ja, genau. Ja, das steht ja eh noch an. Also eine Reise jetzt bei mir im Podcast, eine Reise nach Franken, um eben den Benedikt Baltes auch mal zu besuchen, der hier die drei Weine gemacht hat im Klingenberg, aber auch sonst einige in Franken. Das ist schon ein schönes Thema auch. Das könnte auch eine ganz schöne Reihe werden.
Mhm.
Werden.
Wie werden?
Werden. Eine schöne Reihe werden.
Ja.
Ja. Ich habe nicht versprochen.
Ach so, ja, habe ich gar nicht gemerkt. Darum war ich jetzt irritiert, dass du das nochmal gesagt hast. Aber ich bin halt immer irritiert.
Ja.
Womit fangen wir denn an jetzt?
Wir fangen an mit dem Portugieser.
Porto, warte mal. Ich habe es nicht dekantiert. Du hast gesagt, ich soll das nicht dekantieren, sondern einfach nur aufmachen.
Einfach nur aufmachen. Ein bisschen vorher aufmachen. Natürlich hätte man das schon dekantieren können, dann hätte ich es aber ankündigen müssen. Das hatte ich jetzt auch wieder nicht getan. Ich hatte nur nochmal drunter geschrieben, dass man es schon ein, zwei Stunden vorher aufmachen kann.
Mhm.
Jo, Portugieser. Bund Sandstein, 2011 Portugieser. Weingut der Stadt Klingenberg. Also, oder Weingut Stadt Klingenberg. Was eben nicht mehr städtisch ist, sondern von Benedikt Baltes und einem mittlerweile Kompagnon gekauft worden ist. Also die Geschichte ist ganz witzig, weil Benedikt Baltes eben daran war, dieses Weingut zu kaufen vor einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, 2010, 2009 oder so die Ecke. Das war halt so ein bisschen runtergekommen, glaube ich. Also es gab zumindest da erhebliche Probleme und zwar defizitär. Und es gab noch einen Konkurrenten, einen Mitbewerber. Und das war witzigerweise ein Chinese. Also Chinesen kaufen ja vor allen Dingen im Bordelais ziemlich viele Weingüter. In Deutschland ist das eher selten. Also ich wüsste jetzt auch von keinem anderen Fall, ehrlich gesagt. Aber es gab also einen Chinesen, der Interesse hatte an diesem Weingut. Und die versuchten sich wohl irgendwie gegenseitig so ein bisschen auszustechen. Mhm. Und irgendwann haben die sich dann getroffen, um das irgendwie wohl nochmal zu verhandeln. Und dann haben die eben beide festgestellt, dass die beide noch keine 30 waren. Der Benedikt Baltes hat das eben so als Zukunftskapital gesehen, weil er sein eigenes Weingut haben wollte. Der kommt aus...
wer will das nicht, ne?
Ja, wer will das nicht, aber er halt so.
Er hatte die Arbeit nicht gescheut.
Genau. Also er wollte sozusagen das komplett haben mit all der Arbeit, die dazugehört. Das ist in diesem Weingut sehr viel, weil das eben sehr viele Steillagen sind. Und der Chinese, der wollte es halt haben, um...
weil der Chinese ja alles haben will.
Weil der Chinese ja alles haben will, genau. Weil der Geld hat und... eben alles haben will. Ja, der kommt irgendwie aus einer reichen Familie, hat irgendwie in Deutschland, ich glaube in Dresden, studiert zu dem Zeitpunkt. Und jedenfalls haben die sich irgendwie gut verstanden und haben das Ding dann zusammengekauft. Und Benedikt Baltes macht eben sozusagen die gesamte Arbeit im Weingut und auch das Marketing mit hier in Deutschland, während der Chinese, dessen Name ich jetzt nicht weiß, aber der kümmert sich eben darum, den asiatischen Markt oder den chinesischen Markt zumindest so ein bisschen zu öffnen, ne, für den Wein.
Das
ist ganz witzig, ne, weil das ist, glaube ich, also ich wüsste, wie gesagt, von keinem anderen Fall, wo das so ist. Finde ich cool.
Ja, das ist eine sehr sehr helle Farbe, also ein sehr.
Ja.
Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie was, also ist Portugieser immer so hell oder ist dieser Portugieser so hell?
Nee, Portugieser ist immer so hell, der ist schon fast ein bisschen dunkler, als man es vielleicht gewohnt ist.
Das ist so die Farbe, die ich so von Spätburgunder erwarte. So
ja, nicht, ne? genau, das hat Portugieser auch. Portugieser ist, also sagen wir mal so, der Portugieser hat keinen besonders guten Ruf. Mhm. Er ist so die, ich glaube, die dritte meist angebaute Rebsorte in Deutschland, aber man findet sie eigentlich selten. Und wenn man sie findet, dann ist es meist ein ziemlich dünnes Wässerchen, häufig auch so restsüß ausgebaut.
Dornfelder.
Ja, eben, also von der Farbe her natürlich völlig anders, weil der Dornfelder halt viel dichtere, dunklere Farbe hat.
Ja,
ne?
Aber schmeckt und ja auch meistens total lasch. Also ich finde,
schmeckt meistens irgendwie lasch, aber ist so vom Typ her komplett anders als jetzt hier der Portugieser. Ne? Also der erinnert sein. Schon auch so, also hier dieser erinnert vom Duft her auch, wenn du mal die Nase ins Glas hältst, also auch viel eher an einen Spätburgunder als an irgendwas anderes. Ne?
So gut habe ich Spätburgunder jetzt nicht in der Nase. Ich finde ihn ein bisschen holzig, also nicht holzig im Sinne von Fass holzig, sondern holzig im Sinne von Ast.
Ah, okay.
Also so, ne, ja. Waldgeruch so ein bisschen, also wie wenn man am Ast riecht. Kommt der aus dem Fass?
Ja, der kommt aus dem Fass. Mhm. Also das, was aus dem Weingut rauskommt, hat irgendwie im Fass gelegen. Ja. Wie lange jetzt genau, weiß ich nicht. Ich denke mal, also das ist ja jetzt der aktuelle Jahrgang. Der wird wahrscheinlich irgendwie ein Jahr, anderthalb im Fass gelegen haben. Mhm. Und Portugieser ist im, im seriösen Weinbau selten anzutreffen. Also in Qualitätsweingütern wie diesem jetzt hier, ist ja auch ein VDP-Weingut beispielsweise, ist es sehr selten anzutreffen, weil der Portugieser eben im Prinzip schon schwer zu verkaufen ist, weil er überhaupt keinen guten Namen hat und man sich auch echt anstrengen muss, um daraus einen guten Wein zu machen dann auch. Ja.
Was heißt sich anstrengen müssen? Also wie macht man mit viel Anstrengung einen guten Wein und wie macht man das mit wenig Anstrengung?
Ja, also der Portugieser ist so der typische Wein, der irgendwie in der Ebene wächst und wo du nachher mit dem Vollernter drüber fährst und relativ hohe Erträge hast und da dann halt einen leichten, hellen, leichten Wein rausholst, der eben keinen größeren Anspruch hat. Wenn du das anders machst wie in diesem Fall, dann steht der Wein wahrscheinlich eher im Hang, vielleicht sogar im Steilhang. Mhm. die Erträge sind deutlich, deutlich geringer, als man das von einem Portugieser kennt. Das merkt man hier schon. Der Wein ist also der riecht schon, ich habe ihn jetzt noch nicht probiert, aber er riecht sehr, schon ziemlich dicht.
Ja, ist er auch.
Ja. Und dann kommt er eben auch noch ins Holz und Holz ist ja auch ist auch ein Kostenfaktor, ja. Das Ding in gebrauchte, wahrscheinlich ein paarjährig gebrauchte Fässer zu legen. Aber das kostet halt alles Geld, ne? Also die ganze Arbeit im Weinberg und der geringere Ertrag und so weiter. Und dann nimmst du halt für so einen Wein nachher 7,50 Euro, glaube ich, ne? Haben wir bezahlt dafür.
Weiß ich gar nicht.
Ja, ich gucke gerade nach, 7,50 Euro. Das ist nicht viel Geld für einen vernünftigen Rotwein, ne?
Ja.
Das ist für Qualitätsrotwein fast die untere Grenze, würde ich sagen, in Deutschland, weil es eben aufwendig ist. Ne? Ja, und dafür finde ich das, glaube ich, ich muss ihn jetzt mal probieren.
Mhm. Kirschig. Ich finde so Kirsch, aber nicht Sauerkirsch, eher eine unreife Süßkirsche.
Ja.
Warte, ich mach mal Atmo.
Vielleicht.
Warte mal, Atmo.
Ah.
Ah, so, fertig. Ich musste dringend mal und.
Naja, hab ich gemerkt. Welches Glas hast du dafür jetzt genommen?
Hä? Welches Glas? Ich trinke gerade, also. ich trinke nicht aus meinem Tastingglas. Mhm. Warum ich das nicht mache, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich habe einfach mal zwei hier hingestellt, also ein normales und das Tastingglas.
Mhm. Man weiß übrigens, man weiß übrigens nicht genau, wo die Traube herkommt. Also von uns aus gesehen.
Vermutlich aus Portugal. Hm?
Ja, das könnte tatsächlich sein. Also von uns aus gesehen kommt sie aus Österreich. Mhm. Also sie war sozusagen, bevor sie nach Deutschland kam, war sie in Österreich. Hat da auch irgendwie eine gewisse Geschichte. Also es gibt ja immer, also um sozusagen das Alter von Reben so ein bisschen präzisieren zu können, musst du halt tatsächlich historische Arbeiten leisten. Ne?
Aha.
Also solche Reben werden ja erwähnt irgendwann mal, ja. Und sie haben vor allen Dingen eben auch Synonyme. Und meistens ist es so, je mehr Synonyme eine Rebe hat, desto älter ist sie wahrscheinlich. Ja.
Mhm.
Also wenn sie sozusagen über mehrere Länder ausgebreitet ist, in dem Fall ist es jetzt eben neben Österreich so ein bisschen der Balkan, ja, wo diese Sorte schon länger vorkommt.
Mhm.
Und da wird sie wahrscheinlich schon relativ lange beheimatet sein.
Kann man das nicht irgendwie mit so Genetik-Ding
sehen, ja, doch,
wo die herkommen?
Ja, doch. Da arbeiten die dran. Es gibt diese DNA-Analysen. Da wird auch sehr viel geforscht. Da gibt es auch zu ganz vielen Rebsorten, die wir auch schon im Podcast hatten, gibt es tatsächlich eben Erfolge, also ganz klare Stammbäume. Hier beim Portugieser ist es noch nicht ganz klar. Es gibt irgendwie eine Ähnlichkeit mit einer portugiesischen Sorte und es gibt halt eine Urkunde oder einen Hinweis, ein Dokument, dass jemand diese Sorte irgendwie nach Österreich gebracht hat. Aber ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß man halt nicht so genau. Also portugiesische Sorte, die identisch sein sollte, das hat man eben rausgefunden, dass sie das nicht ist. Die heißt Moreto. Aus dem Alentejo, das ist sie nicht, aber es könnte halt sein, dass sie gemeinsame Vorfahren hat wiederum.
Ja. Kriegt dann im hinterher noch ein bisschen was Pfeffriges und nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel sogar, also ziemlich viel schwarzer Pfeffer.
Es ist Pfeffer und es ist vor allen Dingen, also ich finde es auch schon schön fruchtig, wobei ich jetzt für mich gar nicht so genau sagen kann, was es irgendwie alles an Frucht ist, aber ich finde es vor allen Dingen auch sehr kräutrig. Also es ist
kräutrig.
Ja, viele irgendwie so Trockenkräuter, jetzt nicht so frisch aus dem Garten, sondern
Kräuter
eher so
der Provence.
Kräuter der Provence. Aus dem Vösslauer Kräutergarten. Und Holz, diese Holznoten, also Holz diese hintergründigen Holznoten. Ich finde, er hat eine schöne Säure.
Mhm.
Ich hatte ganz am Anfang, als ich das eingeschüttet hatte, hatte ich so ein bisschen Duft, witzigerweise von Kreuzkümmel in der Nase. Mhm. Also so ganz leicht, das ist jetzt weg, aber das fand ich ganz, ganz nett. Also es war eine ganz, ganz interessante Gewürznote, die da irgendwie so ein bisschen im Vordergrund stand.
Was ist denn das für ein Obst, Mensch? Also Kirsche finde ich schon. Also
ja,
ist so
ja,
Süßkirschpfeffer. Mhm. Süßkirschpfeffer. Über einen Ast geträufelter Süßkirschpfeffer. Ich finde das so. Also die Säure ist mir fast schon ein bisschen zu viel. Also mir bleibt die Säure ein wenig zu lange stehen. Mhm. Aber sonst schön. Ich habe mir eben ein Steak gebraten. Mhm. Da würde der gut zu passen.
Ja.
Also den hätte ich jetzt gerne zu dem Steak getrunken. Ich glaube, ich brate mir nachher einfach noch ein Steak. Nicht?
Ja.
Was sollte ich denn sonst dazu braten?
Ich weiß nicht, ob so kurz gebraten ist tatsächlich so so perfekt ist. Also.
Naja, perfekt.
Naja. Aber würde natürlich gehen. Also es wird schon gehen. Ja. Also auf jeden Fall wird es mir auch mit der Säure eben ein schöner Essensbegleiter sein, dieser Wein. Das glaube ich auch.
Saure Weine sind Essensbegleiter.
Ja, es kommt halt immer drauf an, was du isst natürlich. Mhm. Das Essen selber darf dann nicht zu sauer sein, ja. Aber grundsätzlich tut eine Säure schon ganz gut, ja, um Essen zu begleiten. Mhm. Sei denn, du hast jetzt, du gehst natürlich jetzt irgendwie in den süßen Bereich, ja. Dann funktioniert es natürlich gar nicht.
Oh, jetzt habe ich aber im leeren Glas habe ich diese Kräuter, die du meintest. Das ist trockene Kräuter. Es riecht ein bisschen strohig, ne? Wie so gefriergetrocknete Petersilie oder gefriergetrocknete Schnittlauchröllchen.
Ja, Schnittlauch finde ich jetzt schon zu viel.
Die haben ja, nee, ich meine nicht, also ich kenne das nur von Schnittlauchröllchen, weil ich sonst noch nie was, also es gibt auch oft so Kräuter im Glas dann irgendwie so größere Mengen. Mhm. Und die riechen immer so, die haben immer so was Strohiges und das hat der auch. Das ist ja Trockenkräuter. Mhm.
Also finde ich eigentlich sehr schön, den Wein.
Ja, also. Ich würde mir jetzt nicht kaufen, was ist wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt nicht so der Rotweintrinker bin.
Mhm. Aber gerade dafür, also für die tendenziell auch eher Weißwein trinken, ist doch diese auch gerade das ein bisschen Säure betonte, eigentlich ganz angenehm. Ich glaube, dass das so in den Bereich in den Sommer hinein durchaus auch ganz schön sein kann, selbst wenn du ein kleines bisschen kühler trinkst. Mhm.
Stöver sagt im Chat, zum Zechen in Ordnung.
Mhm. Okay. Ja, fürs Zechen hätte er mir vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel Säure. Mhm. Mhm.
Ja. Aber ey, für 7,50?
Ja,
ist doch kein Geld.
Nee, ist kein Geld dafür, finde ich auch.
Wir haben da echt nur 7,50 für bezahlt?
Ja.
Ist doch lächerlich.
Ja, dafür ist echt ein blitzsauberer, wirklich gut gemachter Wein. Richtig gut. Ja, schön.
Kann man mal bringen.
Ja.
So.
Ja.
Es geht weiter mit.
Wir haben jetzt zwei Spätburgunder, die sozusagen auf der gleichen Qualitätsstufe sind. Das ist also das, was wir jetzt zuerst hatten. Alles, was bei ihm Bund Sandstein heißt, ist sozusagen der Gutswein. Und das nächste sind die sogenannten Ortsweine, das ist eben Klingenberg und Rück. Und ich würde mit dem Klingenberg beginnen.
Klingenberger und Rücker. Mhm. Einmal ausspülen hier. Ah, ist schon cool, so einen Spucknapf zu haben. Jetzt hätte ich gerne einen richtigen Spucknapf, weil ich habe halt gerade, und das, okay, ich bin jetzt alleine. Eigentlich hätten wir ja fast noch einen Gast dabei gehabt heute Abend.
Ja, genau, stimmt.
Ja, ist in einer riesigen Verpeilung untergegangen. Und,
okay.
Naja, ich habe da total verkackt, weil ich die Terminverschiebung irgendwie nicht, und naja. Und du hast ja eh gesagt, passt der Wein gar nicht so gut zur Gastidee. Können wir als Teaser stehen lassen und dann mal gucken.
Auf jeden Fall.
So, was wollte ich sagen? Genau. Und mein Spucknapf ist halt so ein durchsichtiger Mixbecher, also so vom Startmixer. Und das ist, das kann man halt bringen, wenn man alleine ist. Ne? Und selbst da finde ich das schon ein bisschen fies. Ja. Einigen wir uns auf fies.
Hast du den schon eingeschüttet, den Rücker?
Nee, den Rücker noch nicht, aber den Klingenberger.
Hast du noch ein zweites Glas?
Ja.
Ja, dann tu mal da den Rücker rein und dann nehmen wir, glaube ich, doch zuerst den Rücker.
Ah, okay. Dann muss ich jetzt aber das Tastingglas nehmen für den Rücker. Das ist ein Braunton. Ist ja witzig, der sieht bräunlich aus. Was ist er denn so bräunlich? Warum nehmen wir den denn zuerst?
Weil ich das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen offener und weiter ist und der andere so ein bisschen feiner und tiefgründiger.
Ja. Rücker. Der Rücker ist auch der stärkste im Trio.
Alkoholgrad.
Ja. 13,5.
13,5, genau. Die Lagen da in Rück, die sind ein bisschen kommen dem irgendwie ein bisschen entgegen.
Dass
du mehr Alkohol dann hast im Wein.
Ich finde, dass der hübsche Etiketten macht. Also sehr, sehr schöne Etiketten.
Ja.
Also auch, haben sowas, was schlichte Eleganz.
Ne? Ja, ich bräuchte sogar fast sozusagen die Vorderseite mit diesem Stich bräuchte ich gar nicht.
Stich? Ach Gott, da ist noch ein Stich hinten drauf. Ach, das ist vorne.
Ja, das ist vorne, genau.
Nö, bräuchte ich auch nicht. Ja?
Ich finde schon das, was sozusagen hinten drauf ist.
Also ja, die Typo ist super.
Genau,
ja.
Finde ich auch sehr schön. Auch das Papier ist gut.
Ja.
Ist ein schönes Papier. Ja, das ist eine schöne Flasche.
Wobei man da ja nicht, ne, mit den Etiketten. Ein Freund von mir trinkt selber keinen Wein, kauft aber Wein für Besuch, also für Gäste und kauft halt nach Etikett, weil er sagt, naja, wenn sich der Winzer mit dem Etikett Mühe gegeben hat, dann wird er sich ja auch wohl mit dem Wein Mühe gegeben haben. Und ich versuche seit Jahren, ihm klarzumachen, dass Marketing und Winzerei zwei unterschiedliche Sachen sind. Ja. Und Etiketten sind halt Marketing. Ne?
Ja, naja, kannst du nicht draufsetzen. Aber ein bisschen schon.
Ja. Ich muss mir mal einen richtigen Spucknapf kaufen. Wo gibt's die denn? Gibt's die im Weinladen? Wo gibt's denn Spucknäpfe?
Ja, manchmal. Also es ist gar nicht so einfach, irgendwie an vernünftige Spucknäpfe dran zu kommen.
Echt? Mhm. Ich guck mal bei Amazon, vielleicht gibt's ja da Spucknapf.
Ja, ich guck mal für dich nach, wo wir einen finden könnten für dich.
Puppenhaus. Spucknapf. Nee, für ein Puppenhaus brauche ich jetzt nicht. Tja, nö, gibt's nicht. Keine Spucknäpfe, das ist ja ein Ding.
Ich guck mal gerade, wo Rück liegt. Das müsste eigentlich ziemlich in der Nähe von Klingenberg liegen. Mhm. Klingenberg ist ja so, weißt du, wo Klingenberg liegt?
Nö.
Das ist, wenn du die A3 fährst und in Aschaffenburg raus.
Habe ich auch noch nicht gemacht bisher.
Nee, ne?
Nö. Also, was willst du da?
Ja, dann fährst du, dann kannst du irgendwie eine Bundesstraße fahren an Großwaldstadt vorbei. Großwaldstadt und Kleinwaldstadt. Und dann kommst du irgendwann nach Klingenberg. Mhm. Das liegt so... Ja, es ist schon ziemlich Provinz da irgendwie. Das ist halt so die Ecke, das Dreieck irgendwie Aschaffenburg, Darmstadt und ich weiß gar nicht, was da noch ist, irgendwie Markheidenfeld oder so. Also es ist noch relativ weit bis Würzburg beispielsweise, ja.
Mhm.
Aber es ist halt am Main gelegen. Und wie der Name des Gutsweins schon sagt, wird das Ganze im Wesentlichen durch Buntsandstein bestimmt da unten.
Mhm.
Das ist halt so eben. Also man kennt das ja vom vor allen Dingen auch vom Bauen. Ne? Es gibt ziemlich viele Gebäude aus Buntsandstein. Die Römer haben auch ziemlich viel aus Buntsandstein gebaut, beispielsweise bei uns. Ja, ist halt so ein bisschen sandig tatsächlich, ne? Mhm. So wie so ein bisschen gepresster rötlicher Sand, weil da Eisenoxid mit drin war. Mhm. Und es ist relativ alt. Ich glaube, irgendwie 250 Millionen Jahre altes Zeug.
Das ist ja nicht viel. Ich habe heute eine Geologin interviewt. Die mir so Sachen gesagt hat wie Salz fließt rasend schnell.
Okay.
Genau so wie du jetzt wahrscheinlich gerade geguckt hast, habe ich auch geguckt. und sie meinte, ja, also
durch die Geschichte oder wie? Durch die
Geologen,
Zeit?
In Geologen Ding sie, ne? Hier sag schnell. Nee, also in Geologenzeit, also wie Geologen Zeit angucken, also Geologen haben ja immer so ein Die blicken ja anders auf irgendwas und sie sagt halt, für Geologen ist Salz sowas wie Honig, also es fließt wie Honig. Und Salz fließt, obwohl es ein Gestein ist. Ist schon cool, oder?
Also es fließt durch die...
Es fließt dahin, wo weniger Druck ist. Also wenn du Salz... Also
ach so, hast du so eine Salzschicht, okay. Also man kann sich das wirklich vorstellen, als würde es rieseln, ja?
Na, das weiß ich jetzt nicht, ob es rieselt, aber sie sagte, es ist halt wie Honig, wenn man das so sich anguckt.
Aha.
Also als Geologe so, sich anguckt.
Ja.
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 Also sehr, sehr spannend. Sowieso spannend. Geologie... Ich glaube, wenn ich nochmal anfangen würde, würde ich Geologe werden wollen. Also wenn man mir sagen würde, entscheide dich für eine Naturwissenschaft, würde ich jetzt nach allem, was ich für einen Resonator habe ich das gemacht. Mhm. Nach allem, was ich jetzt so an Wissenschaften kennengelernt habe, würde ich mich, glaube ich, für die Geologie entscheiden. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Stellt sich raus, es gibt zu wenig Geologen.
Ach nee, ja. Tatsächlich?
Ja. Also es gibt zumindest zu wenig Geologen, die Wissenschaft machen wollen. Die meisten gehen dann halt in die Industrie. Die sagte halt, nö, also eigentlich könnte man mehr Geologen gebrauchen. Das ist halt ganz interessant.
Und dieses
Salzstockproblem, ne? Also dass wir unseren Atommüll in Salzstöcke schmeißen, also Asse und sowas, ne?
Ja, das hängt genau mit diesem Fließen zusammen.
Die Probleme, die wir haben, liegen daran, dass das Salz fließt, genau. Mhm. Ja. Und das
ist doch wahrscheinlich keine ganz neue Erkenntnis, oder?
Es ist keine ganz neue Erkenntnis, aber sie ist auch noch nicht so alt, dass man, also sie war, als wir uns für diese Salzstocknummern entschieden haben, war es noch keine Binsenweisheit, dass Salz fließt. Es ist so gerade mal, weiß ich nicht, 2 Jahrzehnte oder sowas alt, sagte sie, dass man da wirklich genau weiß, wie es sich verhält.
Okay. Ja.
Ja. Also da kann man dann halt keinen Atommüll reintun. Der muss halt nach Bayern oder Baden-Württemberg, weil die halt, was haben die? Ich weiß nicht, aber ja. Wir werden sehen. Also wenn man Ergebnis, das sagt einem auch jeder Geologe übrigens. Allerdings nicht ins Mikrofon. Wenn man tatsächlich ergebnisoffen nach einem Endlager sucht, wird man früher oder später in Bayern oder Baden-Württemberg endlagern müssen.
Wegen der
Gesteine,
Tektonik.
Genau, wegen der Gesteine, die da haben und sowas alles. Also das fand ich ganz interessant, weil gerade die Bayern und Baden-Württemberg, die werden es nicht haben wollen, ne?
Nee, natürlich nicht. Ja. Die werden sich das erkaufen. Im Zweifelsfall, dass sie es nicht bekommen.
Ja. Ja, oder aber wir zwingen sie dazu. Ne? Geht ja auch. Wir sind ja eine Bundesrepublik.
Ja, stimmt. Hm. Oder wir schließen sie aus.
Oder wir verkaufen es an die Russen.
Ja.
An den Russen, Entschuldigung. Wir verkaufen es an den Russen.
Ja.
Naja, wie kam ich da jetzt drauf?
Buntsandstein.
Buntsandstein.
Genau, Buntsandstein. Ja.
Also würde ich nochmal anfangen, würde ich eine Naturwissenschaft machen, würde ich Geologe werden wollen, glaube ich.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
Ja. Oder halt irgendwas mit Wasser. Wasser ist auch geil. Demnächst fahre ich nach Kiel.
Mhm. Ah,
Geomar.
Kiel ist Geomar. Ja, Kiel, ist, glaube ich, nicht besonders sexy, so was die Stadt an sich angeht,
ja,
weil
die
ja stark zerstört worden ist. Ne?
Halt, aber ja.
Ja.
Na, da geht es ja auch nicht um die Stadt, sondern da geht es halt darum, was die so forschen.
Ja, ja, klar. Hm. Ja, ja, und Geomar ist ja irgendwie so eine ziemliche Größe auch, ne, weltweit. Glaube ich.
Ja, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe mich noch nicht eingelesen. Ich weiß nur, dass ich hinfahre. Ja. Also, aber es ist halt alles groß, also weil das ist halt Helmholtz und wir sind halt echt mal fett. Jetzt sage ich schon wir, obwohl ich da nur Auftragnehmer bin, aber ist mir scheißegal, ey. Ich finde das so geil, das ist so der geilste Job, den ich in meinem Leben gemacht habe, den ich da mache. Das ist das Beste, was mir bisher passiert ist.
Cool.
Ja, naja, jedenfalls sind wir sind halt fett, also wir haben halt die Helmholtz hat halt macht halt Großforschung, also wir haben halt die ganzen krassen Geräte. Die anderen denken viel und machen viel Anwendungsbezogenes und wir machen halt echt fettes Zeug. Also ich war jetzt in Dresden gerade, die machen da halt mit Magnetfeldern rum, ne? und mit Spannung und die erzeugen Magnetfelder, was war das? Die geben so viel Strom auf Spulen, dass es das Kupfer zerreißt. Und darum mussten sie sich irgendein Material überlegen, mit dem sie das Kupfer noch umwickeln können, weil sie jetzt als nächstes, also dieses Jahr noch vorhaben, den Amerikanern den Weltrekord im stärksten Magnetfeld ever abzunehmen. Das ist echt richtig geil.
Ja. Hattest du das nicht irgendwie da in München da bei den Atomleuten?
Na, die haben auch.
Die das nicht erzählt?
Die auch? Machen auch Magnetfelder, aber nicht so heftige Magnetfelder.
Ja, nicht so heftige.
Also die in Dresden, die gucken halt, wie verhält sich eigentlich irgendwie ein Material unter Einfluss des stärksten Magnetfeldes, das man überhaupt nur irgendwie erzeugen kann. Der Chat fragt, wie viel Tesla? 100. 100. Also 80 machen die da regelmäßig, ne? Die sagen halt so, ja, mal 80 Tesla. Haben da riesige Kondensatorbänke, die ja, die dann eben Bazeng machen und dann da krass Magnetfeld erzeugen. Und diese Spulen, die die haben, die werden so heiß, also sie werden in flüssigem Stickstoff gekühlt und kommen dann in Sekundenbruchteile auf Raumtemperatur. Ja. Also von irgendwie minus 270 Grad oder weiß der Geier was, auf Raumtemperatur in Sekundenbruchteilen.
Dass diese Materialien das aushalten. Das ist
völlig aberwitziges Zeug, was die da machen. Ja. Und
zum Spaß. Mein zum Auto, mein Boot, genau, mein Magnetfeld.
Genau. Und das dauert halt 3 Stunden, diese Spulen wieder runterzukühlen. Das heißt, wenn die darauf warten müssen, das nächste Experiment zu machen, warten die nicht darauf, dass sich irgendwie was wieder auflädt oder so, sondern einfach nur, dass der Scheiß wieder abkühlt, weil denen sonst die Bude um die Ohren fliegt.
Ja, abgefahren.
Ja, sehr. Sehr abgefahren. Und überall so Doomsday-Machine-mäßige Installationen, weißt du, irgendwie in so Räume, so Kabel, Rohre, alles. Ja, die machen da tolles Zeug in Dresden. Die haben da richtig cooles Zeug. Die haben coole Geräte, mit denen die rumforschen, und die haben einen eigenen Wald. Mit einem kleinen See, wo sie dann grillen.
Krass.
Sowas will ich haben. Einen eigenen 100-Tesla-Magneten. So?
Was würdest du dann damit machen?
Hier erstmal hier EMP, ne? Einfach mal Strom aus. So Berlin, jetzt lassen wir mal reden. Wenn ihr noch einmal mit Döner in die S-Bahn einsteckt, fährt die S-Bahn morgen nicht mehr. Ist ein Deal? Mampf.
Und stimmt, die haben das irgendwie Berlin bei... genau.
Bratz.
Das ist doch in diesem, wie heißt denn der nochmal, diese... mit George Clooney, dieser Film in Las Vegas, wo die...
Oceans 1, 2, 3.
Oceans 11, ja, genau. Da legen die doch die ganze Stadt irgendwie für ein paar Minuten lahm, indem sie irgendwie so ein riesen Magnetfeld erzeugen, ne?
Stimmt. Glaube ich. Ne? Stimmt, die haben da irgendein Ding, was im Bus steht und explodiert.
Ja, genau. Naja.
Ja, sehr cooles Zeug jedenfalls. Zurück zum Wein.
Zurück zum Wein, genau.
Ich finde nichts. Ich finde irgendwie jetzt gerade in dem Rücker, den habe ich gerade, ich finde nichts, woran ich mich festhalten kann gerade. Das ist doof. Also ich rieche was, aber ich weiß nicht was.
Also diese ganze Beerenaromatik finde ich hier auch ziemlich im Hintergrund.
Ja. Das ist auch eher wieder holzig im Vordergrund.
Ist holzig?
Aber genau. auch nicht so nicht Vanille-Karamell-holzig. Nee,
gar nicht,
sondern
null. Es ist altes Holz, ne?
Genau.
Genau, es ist altes Holz. Ja. Und Erde.
Mhm. Holzerde. Holzerde sei wachsam.
Dann ist es ein bisschen rauchig, finde ich. Und dann hast du ganz im Hintergrund, hast du was Süßes in Form von so einer süßen Reife-Note, finde ich.
Ach, ich trinke das einfach mal. Mhm. 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 Mhm, ganz schön fett. Boah, ist ja fett. Hui. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mhm. Weil der auch recht hell ist, ne?
Naja, das ist halt Pinot.
Ach so, also ja. Dann.
Spätburgunder hat immer so eine Farbe, mehr oder weniger, ne? Spätburgunder hat nicht viel Farbstoff. Mhm. Da kannst du machen, was du willst. Also da kannst du ihn noch so lange auf der Maische stehen lassen, den Saft auf den Trauben häuten, um das zu extrahieren. Das macht der schon. Also die Weine sind schon lange auf der Maische, aber das ändert nichts beim Pinot. Das ist einfach so. Ein Pinot wird immer unterschätzt oder schnell unterschätzt, weil er halt nicht die Farbe von Cabernet oder Merlot oder sowas hat. Ne? Halt wird er nie haben. Aber Spätburgunder hat halt enorm viel Kraft. Ja.
Boah, aber ja. Hallo.
Der beispielsweise hat richtig Wumms.
Ja, aber so richtig, richtig Wumms.
Und dabei aber so eine Supersäure, finde ich. Also in dem Fall jetzt.
Geil, der ist wirklich einfach durchgehend geil.
Mhm. Ja. So,
okay,
so
12,50 Euro, ne?
Ja, dann ja, aber das ist überhaupt kein Geld. Ja, aber das ist für einen Spätburgunder. Also Spätburgunder, also früher hat man gesagt, Spätburgunder, wenn du überhaupt trinken können willst, dann fängt der irgendwo bei 10, 11 Euro an. Ja. Darunter hast du bis vor kurzer Zeit, eigentlich bis vor wenigen Jahren, kaum was gefunden. Heutzutage gibt's auch, wenn du Glück hast, schon mal im 7, 8 Euro Bereich tatsächlich Weine. Mhm. Aber Spätburgunder ist immer teuer. Also deswegen ist ja auch Burgund einfach so, also Burgund ist einfach teuer, ja?
Ja,
weil da eben nur Spätburgunder, also Pinot Noir eben steht, also für Rot. Mhm. Und weil es halt eine schwer zu beherrschende Sorte ist auch, ne, mit sehr viel Arbeit. Und da traut sich eben noch lange nicht jeder ran. Und ja, und es gibt immer so ein bisschen, also es gibt immer mehr Nachfrage nach gutem Spät oder sehr gutem Spätburgunder, als eigentlich befriedigt werden kann. Ja, also es ist, und dafür finde ich jetzt für die Qualität ist...
Nein, ist das überhaupt nicht, aber das sollte auch keine Beschwerde sein.
Nein, gar nicht, aber um es einzuordnen, um es einzuordnen, du kannst normalerweise, sag ich mal, wenn du jetzt in den Laden gehst und willst für 12,50 Euro ein Cabernet Sauvignon haben, ja, dann hast du weniger Probleme für 12,50 einen vernünftigen oder schon einen guten Cabernet oder einen Tempranillo oder sonst irgendwas zu kriegen, als einen Spätburgunder. Ja. Viel Spätburgunder in diesem Preisverhältnis ist immer noch scheiße. Mhm. Ja. Und gerade eben, wenn du französisch kaufst, wenn du dich nicht auskennst, im Burgund für 12,50 oder 12,90
würde ich im Leben nicht machen. Ja. Ich glaube, ich würde nie im Leben einen französischen aus dem Burgund für 12 Euro kaufen. Außer wenn du sagst, kauf das.
Ja,
dann würde ich das natürlich machen. Aber so von alleine würde ich nicht auf die Idee kommen, weil ich mir denken würde, nee, das ist halt der Ausschuss.
Ja, das ist normalerweise ist das der Ausschuss, genau. Ja, genau. Ja, und das hier ist halt richtig geiles Zeug schon. Ja,
wirklich,
ne?
Der ist wirklich super. Schön.
Weil der ist irgendwie so ganz ungeschminkt und klar, ja. Der gibt nichts vor zu sein. Also die Nase ist schon mal kühl und eher so ein bisschen reduziert, ne?
Ja, also man riecht nicht, was hinterher kommt.
Nee,
ja.
Aber auch am Gaumen, das ist, also der hat zwar eben, der hat Volumen, der hat Kraft, der hat auch Schmelz so ein bisschen, aber der hat halt, der gibt halt nicht an, finde ich, ne? Das ist,
ja.
Das ist so im also so wie so natürlich im Wein drin. Ja, das, was er hat an Substanz.
Sehr schick.
Also das ist nicht geschminkt oder sonst irgendwas, das ist ganz klar.
Wenn ich den jetzt, also ich trinke den jetzt nicht aus, sondern ich werde den stehen lassen, also den Rücker werde ich in jedem Fall stehen lassen.
Mhm.
Stellst du den eigentlich in den Kühlschrank dann?
Ja, oder? Ich stelle den dann in den Kühlschrank oder in den Keller.
Mhm.
Also bei Zimmertemperatur hält er sich natürlich auch noch ein bisschen, aber besser ist, wenn er wieder kühl ist.
Mhm.
Ja, und dann...
Boah, ist der geil.
Kannst du den ja normalerweise irgendwie.
Also es ist ja selten, dass ein Rotwein mich dass ich von einem Rotwein so begeistert bin. Ist wirklich toll.
Ja, ich finde das Wichtige für mich auch immer mehr ist, dass ich Rotwein trinken will, der eine vernünftige Säure hat.
Mhm.
Und bei dem der Holzeinsatz, wenn er überhaupt Holz hat, der Holzeinsatz so zurückhaltend und so gekonnt wie möglich ist irgendwie. Also ich will kein fettes Holz mehr im Wein haben. Mhm. Ja, das muss irgendwie, also das muss entweder total reduziert sein oder es muss wirklich so gekonnt sein, wie das halt nur wenige können. Ja, wirklich. Also
das muss so gekonnt sein, wie das halt nur wenige können. Er ist so charmant, wie wir ihn alle kennen. Und hier ist er.
Ja, können nur wenige. Also wirklich gut mit Holz umgehen, das ist wirklich eine Kunst.
Mhm.
Aber das hier ist, ich meine, hier ist ja nun wirklich Holz im Spiel, aber das ist sehr angenehm, finde ich.
Ja. Ja, es ist halt, ja, weil es halt, ja, es ist halt nicht Karamell, ne?
Nee. Also Karamell, also ich sag mal, diese ganze Abteilung Karamell, Vanille,
herrlich.
Kommt da noch teilweise mit zu so ein bisschen Kokosaromen oder so. Mhm. Das sind Sachen, die tauchen halt sehr gerne auf, wenn du amerikanische Eiche nimmst. Also da hast du sowas echt fett drin. Ne?
Ja, klar.
Was eben ziemlich extrem eben...
Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht volllaufen lasse, damit...
Ja, kann man gerne machen, ne? Finde ich auch super.
Komm, Stückchen noch.
Also diese ganzen, also was schnell auch ordinär werden kann, so diese ganzen Vanillegedönsloten, die man halt irgendwann auch satt hat.
Ja, das ist halt prima, um irgendwie ne, schnell mal, weiß ich nicht, schnell einen Wein kaufen und sofort trinken, weil man jetzt gerade halt noch Bock auf einen Wein hat und weiß ich nicht. Ich habe es irgendwie, also das werden jetzt, wann waren das? Am Sonntag habe ich zwei Spätburgunder aufgemacht. Und zwar von Tesch, diese Literqualität, die ich immer so bewerbe.
Wie immer, ja.
Allerdings war der drüber. Also der will dann auch schnell getrunken werden. Ja. Und die waren beide halt richtig ätzend. Also kannst du das nicht mehr, also die waren so fies, dass wir sie weggeschüttet haben und dann brachte halt einer aus der Tatort-Guck-Truppe, wir treffen uns immer sonntags zum Tatort gucken und drüber aufregen.
Ah, du hast jetzt sonntags auch gar keine Sendung
mehr. Ja, genau, jetzt treffen wir uns wieder. Ah. Brachte dann halt auch irgendwie noch was mit und das war halt auch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nichts Spektakuläres und ein bisschen viel Holz, aber halt sehr gefällig und du kannst dann halt aufmachen, einschenken, gut ist. Mhm. Und das ist halt schon schön.
Ja, das hat ja auch durchaus seine Berechtigung, also das kann man ja auch mal machen, aber das ist dann halt einfach nochmal was anderes, ne?
Ja.
Und dafür finde ich wirklich 12,50 € schon wirklich ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Chrysophilax im Chat, Karamell, Vanille, Kokos. Das brauche ich im Kaffee nicht und ich bin auch beim Roten eher skeptisch. Sehr schöne Ansage, schöne Ansage. Stimmt. Ich verstehe auch nicht, wie man so Kaffee mit so Geschmack drin, habe ich nie.
Nee, kann ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Kann ich nicht und verstehe ich nicht. Ja. Ja, also dann hole ich Orange, mir, dann kann Mocha, ich Frappuccino. Mir ja direkt irgendwie einen Chai Latte holen oder so. Ja. Wenn ich irgendwas Ungewöhnliches in meiner Milch haben will, dann brauche ich nicht irgendwie so komische Geschmacksstoffe. Also das ist schon.
Und da bin ich mir dann selbst bei Chai Latte nicht sicher, ob das nicht auch ein Sirup ist, den sie da irgendwie aufkochen.
Ja. Genau, bei McDonald's zum Beispiel, da schütten sie Sirup rein und bei, wie heißt nochmal dieser spanische?
Starbucks.
Nee, Spanisch.
Costa? Nee. Spanisch.
Nee, auch irgendwas mit C. Ich komme gerade nicht. So eine blau-rotes Logo irgendwie. Blau-rot, schwarze Schrift. Ich komme gerade nicht drauf. Haben tatsächlich so einen ganz guten.
Vielleicht gibt es das nur bei euch in Hamburg, weil ihr habt's ja.
Nee, gab's in Bonn auch und gibt's auch in Köln.
Die Bonner, die haben's ja auch. Die Kölner auch.
Ja, stimmt.
Wir hier in Berlin hingegen, wir haben's ja nicht.
Ihr werdet das nicht haben. Das ist schon klar. Nee. Das gibt's dann wieder in Frankfurt und München, aber Berlin nicht. Nee.
Hier gibt's ja nix.
Ja.
Sehr schön. Und
man, was ist das für ein
Gewürz,
halt,
was ich da rieche?
Was in, weiß ich nicht jetzt gerade, aber was in diesem leeren, also ich rieche ja total gerne in leere Gläser. Mhm. Was hier total schön ist, ist dann nochmal wirklich, was da ein bisschen prägnanter wird, ist dieses Süße. Also von der Reife halt. Mhm. Auch ein bisschen wahrscheinlich vom Alkohol, aber süße Frucht halt. Ja, toll. Er kommt übrigens aus Maischoss, der Baltes, von der A.
Aus was?
Maischoss.
Maischoss.
Ja, das ist so ein kleiner Ort in an der A, wo es eine sehr gute Winzergemeinschaft gibt, also Kooperative, die Maischosser. Ist, glaube ich, auch, wenn nicht sogar die älteste in Deutschland, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall eine der besten Genossenschaften. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht,
was macht eine Genossenschaft zur besten Genossenschaft?
Dass sie über Jahre oder Jahrzehnte hinweg auf einem besonderen Qualitätsniveau arbeiten. Mhm. Und einfach eine sehr verlässliche Qualität erzeugen, zum einen, ich sag mal, für die Basisqualitäten und sich eben auch trauen, in hochpreisige, auch in hochqualitative Geschichten reinzugehen. Also Winzergenossenschaften haben ja gerne so ein bisschen den Ruf weg, dass sie im Prinzip so eine Plörre produzieren, die niveau- und qualitätslos ist. Das haben sie sich natürlich im Allgemeinen auch ein bisschen selber zuzuschreiben, weil es diverse gibt, die das auch so gemacht haben. Genau. Ja. Aber noch eben lange nicht alle. Aber natürlich schon viele, also gerade in den 70ern. Aber in den 70ern haben halt auch ganz viele normale, ich sag mal, Privatwinzer oder auch große
Glykolwinzereien.
Ja, große, also Glykolwinzereien, also Kellereien. Schon lange, aber eben auch renommierte Weingüter irgendwie scheiße produziert, ja. Also das waren jetzt nicht nur die Genossenschaften, aber klar, es ist halt schwierig, weil die Anforderungen oder das alles unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich viel aufwendiger. Ich sag mal, du hast jetzt 200 Winzer und du hast jetzt einen, der das ganze Ding leitet und der sagt halt, der gibt dir halt die Vorgaben, wie du in deinem Weinberg zu arbeiten hast, letztlich, ja. Und wenn die Winzer jetzt da keinen Bock drauf haben, dann ist es halt schwierig, ja. Mhm. Wenn die jetzt sagen, nö, ich will da aber irgendwie 120 Hektoliter raus haben und nicht nur 70, ja. Oder ich will das und das spritzen und nicht nur dieses und jenes, ja, dann es ist halt schwierig, die, glaube ich, auf eine Linie zu kriegen, erstmal unter einen Hut zu kriegen. Und das hat noch lange nicht jede Genossenschaft geschafft. Aber die Maischosse haben halt so den Ruf weg, dass sie das insgesamt sehr gut hinkriegen und eben auch immer gute Kellermeister haben, die auch, also aus meiner Erfahrung heraus, persönlichen Erfahrung heraus, wirklich gute Weine machen. Mhm. Und zu einem vernünftigen Preis auch. Also an der ersten und schönsten Frühburgunder beispielsweise habe ich von den Maischossern getrunken.
Ich sehe gerade, weil ich gerade auf der Webseite auch bin, wo wir die Weine gekauft haben,
ja.
Um nach den Preisen zu gucken, die machen ein Event am 4. April, Heimann Löwenstein, ja. Rieslinge, ja. Von den Schiefer-Terrassen.
Ja.
Das ist ja geil.
Inklusive Fünfgangmenü.
Inklusive, ja. Fünfgangmenü für 45 €. Das ist ja mal geil. Scheiße. Mhm. 4.4. in Frankfurt.
In Frankfurt, ja.
Das kommt jetzt ein bisschen so, als hätten die uns gesagt, hier komm, wir schenken euch Wein, wenn ihr Werbung macht. Ist echt nicht so.
Nein, gar nicht. Ich meine, es gab ja auch genügend Kommentare im Blog, was das für eine scheiß Website sei.
Welche? Die
von K&M. Ja. Die ist halt alt, ne? Also ja. Es ist halt irgendwie ein altes System und es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe das ja nicht umsonst ausgesucht. Also es ist schon der Bernd Klingbrunn, der macht da einfach eine gute Arbeit. Also wenn man sich das Sortiment anguckt, dann ist es echt gut und der macht halt viel. Also der ist ja
auch jedes Mal das Problem, wenn ich da draufklicke, dass ich mich zusammenreißen muss, nicht ständig Wein zu kaufen, weil ich immer noch genug hier habe und kein Geld für aber 45 €.
Bitte?
45 Euro.
Ach so,
jetzt wäre ich gerne am 4. April in Frankfurt, was ich nicht bin. Damit.
Ja. Ja, das ist schade und der Reinhard ist halt auch, also dem kann man ja gut zuhören, wer jetzt irgendwie den Podcast beispielsweise gehört hat bei mir, das war ja der erste, der
Mose-Reihe. Ja, dadurch kam ich ja jetzt da drauf.
Das ist halt eine Rampensau, ne? Ja. Der, also wenn du ihn dann natürlich ein paar Mal gehört hast, dann kennst du auch seine Themen, aber die Themen treiben ihn einfach auch seit vielen, vielen Jahren um, ja. Und auch zu Recht. Und das ist schön, also man kann ihm einfach sehr gut zuhören.
Ja, riech bitte nochmal ins leere Glas und sag mir, was das für ein Gewürz ist. Das ist irgendein Gewürz, irgendein Kraut. Mhm. Kommst du drauf?
Nee. Ich dachte vorhin, es wäre so ein ganz bisschen was von Liebstöckel, aber es ist
Liebstöckel kenne ich gar nicht.
Ja, das ist so ein bisschen das Maggi-Kraut, ne?
Ah, okay. Nee, aber das ist das nicht.
Nee, das war nur so ein ganz leichter Hauch. Aber ist es nicht. Aber es ist auch wieder so ein Trockenkraut, finde ich. Es ist
ja, zumindest was man getrocknet kauft oder getrocknet irgendwie bekommt. Kauft, ne?
Ja, genau. Ein getrocknetes Kraut.
So, was haben wir denn getrocknet in der Küche? Salbei? Nee.
Nee.
Rosmarin? Nee.
Ich komm auch nicht drauf, muss ich gestehen.
Ayuvo im Chat sagt Heidekraut. Habe ich aber auch nicht, kenne ich auch nicht. Heidekraut sagt mir ja nichts. Ich muss mal wieder
in die Heide.
Nee, in Karstadt und mal wieder alles an die Nase packen, was da rumliegt, bis mich einer anspricht und rauswirft. Oder zumindest damit droht, mich rauszuwerfen. Thai-Basilikum frisch. Was?
Nee.
Ja, aber es ist also die Frucht und Kraut. Krautfrucht. Genau, Kräuter der Provence. Stöver hat recht. Es sind Kräuter der Provence. Warum nicht gleich so? Das riecht doch ein Blinder.
Da hätten wir uns auch Grenache und Mouvet drauf machen können. Dafür brauchen wir ja keinen Klingenberg.
Das ist ja auch kein Klingenberg, sondern. Ach so, nee, doch.
Ja, das Weingut ja schon.
Ja, aber der andere heißt, aber der heißt ja so.
Rücker.
Ein Freund von mir wohnt in der Rückerstraße.
Rückert aber mit Tee oder was? Ah, Rückert.
Tja, ich komme da jetzt eh nicht mehr drauf.
Ich habe mir derweil mal den Klingenberger Spätburgunder ins Glas geschüttet, und zwar in drei Gläser. Ich habe das normale Gabriel-Glas, also aus dem ich ja immer irgendwie probiere. Dann
ach, das war das, genau. Davon wollte ich mir nämlich auch mal ein Kartönchen bestellen.
Dann habe ich von Schott Zwiesel,
ja,
diese Serie, von der ich schon mal gesprochen hatte, die bei der Präsentation ich sozusagen eine Kiste abbekommen habe. Wine Classics heißt die. Und dann habe ich eben das Burgunderglas von Salto, was ja einfach ein Riesenklöpper ist. Es ist echt so breit. Aber es ist super. Und das ist für diesen Wein auch das mit Abstand Beste von den dreien.
Aber von Gabriel nimmt man die Maschinen geblasen, oder?
Ja, das reicht. Mhm. Ja. Das ist dann nicht so teuer und das macht auch nicht viel aus.
Das also ist trotzdem noch viel Geld, ja. Naja. Ja. Ah, auch im Zweierkarton.
Es gibt von Stölzle, ich habe das immer noch bei mir auf der Wunschliste bei Amazon. Ich hab's mir noch nicht zugelegt. Ja, das ist aus der Lausitz, ne? Eine Glasmanufaktur. Und die haben eine ganz schöne Serie, ich muss mal gerade gucken, wie die heißt. Diese Gläser sind, also die Stölzle-Gläser insgesamt sind wirklich auch nicht teuer.
Ich habe mir zum Biertrinken Braufaktum-Gläser geholt, das ist ja geil.
Ah,
die sind ganz hübsch. Also ist halt, kennst du die?
Das sind die oben wieder aufgehen, wie so.
Ja, genau, Tulpe. Genau. Ja, was ich ja eigentlich bei, also wie so diese Burgundergläser, ne? Was ich eigentlich nicht mag. Aber bei den Bierdingern geht's noch, weil es einigermaßen gerade aufgeht. Ah, die waren die teuer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war betrunken, als ich die gekauft habe.
Okay.
Also ich habe die in dem Laden, in dem ich mich betrunken habe, die haben auch diese Gläser gehabt. Da habe ich gesagt, die Gläser nehme ich mit. Ja.
Also die Serie heißt Quadrophil.
Mhm.
Und der Burgunderkelch, der so ein bisschen eben auch diese moderne Form hat, wie die Salto-Gläser eben auch, der kostet das 6er-Paket 35 Euro. Das heißt etwa 6 Euro, ja?
Das ist Glas. Okay, ja.
Und ähnlich eben auch das Bordeaux-Glas. Das ist ein bisschen schlanker. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass die eine gute Qualität haben auch. Mhm. Haben die normalerweise. Und das ist halt auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Preis ist gut, ja.
Also 6-7 Euro für ein vernünftiges Glas. Und dieses Bordeaux-Glas sieht mir so aus, als wäre das auch so ein bisschen könnte man das auch so ein bisschen als Standardglas nehmen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja. Ja, schick.
Ja. Also der Klingenberger Spätburgunder ist jetzt bei mir in diesem Gabriel-Glas sehr verhalten. Hat auch wieder so eine kräutrige, etwas herbe Duftigkeit mit so ein bisschen Süß dabei.
Mhm.
Und Holz natürlich ein bisschen. Dieses Salto-Glas hat viel mehr von so einem weichen, wärmeren Holzton.
Ich habe ihn jetzt, also du bist jetzt gerade beim Klingenberger, ne?
Beim Klingenberger. Und der hat mehr so ein bisschen auch von Unterholz und Erde. Also ist insgesamt deutlich offener.
Ich habe den jetzt im Probierglas. Ich finde den eigentlich, ich ob der vielleicht immer noch zu ist.
Also der ist mit Sicherheit deutlich weniger offen jetzt als der Rücker.
Ja. Ich tue den auch nochmal ins andere Glas hier.
Also der braucht eigentlich mehr Zeit, der Wein, als der Rücker. Der Rücker hat ein bisschen mehr, sozusagen, der ist ein bisschen fetter, der hat ein bisschen mehr Sonne abbekommen, der hat auch ein bisschen mehr Alkohol. Beziehungsweise die Lage ist einfach eine andere, weil der Klingenberger, der liegt im Prinzip am Main, der hat ein anderes Klima als der Rücker, der liegt in so einem Seitenarm, und ich denke mal, dass da einfach durch diesen kleinen Seitenarm, dadurch, dass da weniger Wasser ist und du eine andere Tag-Nacht-Temperaturausgleich hast einfach.
Der ist aber auch echt noch richtig dicht, den hätten wir vielleicht wirklich dekantieren sollen vorher. Und wie viel Pelz der noch hat. Mhm. Nee, der sagt mir gerade gar nichts. Meiner ist noch komplett zu. Auf den bin ich dann mal gespannt. Weil er ist wirklich, also der macht bei mir nichts. Mhm. Obwohl er jetzt hier schon echt lange offen steht. Also die Flasche, was jetzt nicht so viel ausmacht, aber auch im Glas hat er jetzt auch eine halbe Stunde oder wie lange gestanden.
Ja, den trinkst du dann morgen nochmal und übermorgen.
Genau, genau.
Kannst ja nochmal reinschreiben. Also dieses Salto-Glas hat ja sehr viel Oberfläche. Mhm. Da kommt sehr viel Luft dran. Der ist da deutlich offener als in dem kleinen Glas. Und ist da auch schon richtig schön. Also es ist ziemlich straff. Es ist ziemlich, überhaupt nichts Verspieltes. Aber hat eine super, super Säurestruktur auch wieder. Einen tollen Holzeinsatz, finde ich. Eben auch eine sehr reduzierte Frucht, finde ich.
Ist bei mir alles noch nicht da.
Okay.
Schade. Obwohl, jetzt bin ich halt gespannt auf morgen. Der ist so teuer, da muss was kommen. Also es
würde
schon nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn der so bleiben würde.
Ja. Ach, das ist super. Das hat eine super Länge. Das ist halt ganz weg, also bei beiden jetzt. Also wenn du den jetzt sortieren würdest, finde ich, in deutschen Spätburgunder oder französischen Spätburgunder, wie man sie so bisher kannte, dann assoziiert man deutsche Spätburgunder ja gerne irgendwie mit so Erdbeer- und Himbeeraromen mit relativ viel Frucht, die auch lange Zeit hatten. Nur einige der Top-Weingüter und auch der nachrückenden Top-Weingüter. Wir hatten ja mal in einer Sendung auch von Enderle und Moll einen einfachen Spätburgunder. Da war das auch schon ersichtlich. Die haben das nicht mehr. Also das ist einfach anders gemacht.
Ach Mensch, schade.
Also das ist hier auch viel. Hast du nicht noch ein breiteres Glas irgendwie?
Nee, ich hab den schon in einem breiteren Glas, aber es reicht noch nicht. Ja, jetzt kommt langsam was.
Das ist definitiv
aber
nur ein Wein.
Sehr langsam.
Für mich definitiv ein Wein, wo man noch 2-3 Flaschen kaufen sollte und sich den in den Keller legen sollte für die nächsten paar Jahre. Schon schön. Für jetzt ist der Rücker auf jeden Fall angenehmer.
Ne? Ja. Auf jeden Fall. Also da ist Nee, reicht nicht. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf morgen und übermorgen. Der hat mir auch noch viel zu viel. Ups. Der hat noch viel zu viel Pelz. Oh. Ja. Mein Gott, dieses Geschmatze. Sie werden uns hassen. Ich muss auch mal gucken. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel Hörer wir so haben. Also wie viel Downloads. Wie viel Downloads die Flaschen so haben.
Ah, okay. Ja, guck doch mal.
Muss ich auch mal gucken.
Interessieren.
Wahrscheinlich extrem wenig, weil wir die ganze Zeit so schmatzen und über Sachen reden, die...
Und halt total nerdig rumlabern.
Dummes Zeug reden. Ja. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Ach, der Rücker ist aber auch... ja, jetzt besaufe ich mich doch. Komm, was soll der Geist? Hey!
Ja, fang doch mal bei dem Portugieser an.
Jetzt habe ich aber gerade Rücker im Glas.
Okay, ja dann.
Warte mal. Kann ich mal den Portugieser nehmen hier, oder? Andere Glas ausspülen hier. Der Portugieser, den habe ich schon zugeschraubt sogar.
Portugieser gucken. Welche Weine als Weine, also jetzt abgesehen sozusagen vom Prozedere drumherum, haben dir an der Loire am besten gefallen? Welches Weingut? Kannst du das sagen?
Moss. Aber Echt? Das ist halt auch ein Weißweinwinzer. Und ich bin Weißweintrinker. Ja. Also Moss war schon, der hat echt, also den hätte ich gerne leer gekauft. Ich habe dann auch direkt geguckt, ob ich mir nicht einfach mal so alles, also ne, von allem, was Moss macht, eine Flasche bestelle. Aber da kommst du dann halt auch bei den einschlägigen Händlern auf irgendwie so 200 Euro und mehr. Und ja, da hört der Spaß dann auf.
Ja, wir können das ja, ich meine, wir hatten ja überlegt, wo wir mal Rindflaschen live vor Ort machen. Und bei den Weinrebellen, das war ja mal eine Idee von mir, das da vielleicht zu machen hier in Hamburg. Die haben das ja, die haben ja Moss. Da hatten wir die ja für Weihnachten auch her. Das wäre vielleicht eine ganz nette Sache.
Ja, wobei es ja dann trotzdem so teuer ist. Aber dann trinken wir sie wenigstens nochmal, ne?
Ja, dann trinken wir sie nochmal, genau.
Stimmt, ja.
Ja. Genau.
Und was halt auch, genau, jetzt weiß ich, jetzt fällt mir wieder ein, was ich dich fragen wollte. Wir waren doch bei Thierry Germain im Keller, hinten durch dieses uralte Fass, wo so ein ganz dickes, öliges Zeug rauskam. Was war das nochmal? Das hatte irgendeinen ganz besonderen Namen und eine ganz besondere Zubereitungsart, wo das von einem Fass ins andere von oben nach unten fließt. Und
sich, ja, das ist die. Das war Solera.
Solera.
Also das war ein Wein, der im Solera-Verfahren hergestellt wird. Das kennt man normalerweise aus der aus Jerez, also aus dem Sherry-Gebiet. Da ist es Tradition. Gibt es aber auch in einigen anderen Ecken, also beispielsweise im Jura zum Beispiel, aber auch in der Champagne gibt es Solera. Das sind dann Weine ohne Jahrgangsangabe, die im Prinzip ja aus mehreren Jahrgängen bestehen. Das heißt, du fängst irgendwann mit den ersten drei Jahrgängen an und lässt die Weine oben reinlaufen und nimmst dann irgendwann unten was ab und füllst oben wieder nach. Und die ersten, sagen wir, die ersten Jahrgänge sind relativ reinsortig, aber alles, was hinterher kommt, vermischt sich halt zunehmend stärker. Ja. Und die Idee ist halt, dass du sozusagen jahrgangsunabhängig mehr oder weniger immer die gleiche Qualität erzeugst. Ja. Ja, das ist eigentlich die Idee dabei. Das ist für jemanden wie Thierry Germain ist das halt ein Spaß,
genau.
Das so zu machen. Im Jerez ist es wirklich ganz, ganz bitter ernst sozusagen. Da gibt es Soleras, die sind halt Jahrzehnte alt. Ja? Und da wird halt immer wieder neu nachgefüllt. Die Weine verändern sich natürlich schon. Also wenn du den Sherry jetzt aus, weiß ich nicht, 3, 4 verschiedenen Abfüllungen aus verschiedenen Jahren probierst, dann sind die natürlich schon wirklich auch anders. Aber da ist es wirklich seit Jahrhunderten so, dass es so gemacht wird.
Also den Dingens, den Schrauber, Buntsandstein, den finde ich jetzt ziemlich egal. Ja, so im Vergleich zu den anderen. Der sagt mir jetzt gar nichts mehr. Es ist so ein, ja, so ein Rotwein. Rot-weiß
und gemischt. Ich finde den immer noch schön. Weil ich finde jetzt, die Säure hat sich so ein bisschen harmonisiert. Die ist nicht mehr so, steht nicht mehr so im Vordergrund. Und es hat so ein schönes Verhältnis aus Frucht und herben und leicht holzigen Noten. Also das finde ich echt gut. Doch, gefällt mir. Aber ich meine, das Highlight für heute sozusagen, jetzt
spontan der Rücker.
Momentan ist es der Rücker, ne? Ja.
Ja.
Über den anderen sprechen wir dann nochmal morgen.
Über den anderen sprechen wir noch ein andermal. Da reichen wir dann noch eine kurze Sendung nach. Mit ein bisschen Weingefasel oder so, das Übliche halt.
Ja.
Weißt du eigentlich schon, was wir nächstes Mal machen? Nee, ich hätte das anders betonen müssen. Weißt du, nee, ja, egal, weißt ja, was ich meine. Wenn ich mir meinen Messbecher so angucke, ne, wie voll das Scheißding mittlerweile ist, ist das kein Wunder, dass ich immer so Hacke bin sonst.
Nee, klar. Und man merkt es ja jetzt auch schon an.
Echt? Das liegt daran, dass ich nur einen Steak gegessen habe heute.
Ach so. Zum Abnehmen.
Nee, weil ich 10 Kilo Fleisch im Kühlschrank habe, weil ich mir bei Lokalgourmet ein Fleischpaket bestellt habe. Kennst du?
Nee.
Da kannst du es ganz
cool. Habe ich schon mal gehört, aber die liefern dir das dann nach Hause.
So ein Online-Händler. Die arbeiten mit so ein paar Bauern zusammen. Und da kannst du dir auf der Seite das Rind angucken, das du kaufen möchtest, also das du essen möchtest.
Das erinnert mich an das Gasthaus am Ende des Universums.
Ja, so ja, Kotelettstanze halt, ne? Ja. Nee, da kannst du halt gucken. Also ich habe bei mir im Tiefkühler ist halt Rind 3.
Und die haben jetzt keinen Namen. Die heißt
nee,
jetzt
die werden eh sowieso gegessen. Scheiß auf Namen, braucht keiner. Okay. So, weg. Und was sie machen ist, sie haben halt Rinder, ne, sie haben halt mit den Bauern arbeiten die zusammen. Die Rinder haben nur Gras gefressen, angeblich. Das Fleisch ist auch wirklich hervorragend, was da rausfällt. Und du kannst halt gucken und sagen, okay, dieses Rind gefällt mir sehr gut, es ist sehr flauschig, das will ich essen. Die sagen halt hier, Schlachtdatum ist 1. März, dann wird es 3 Wochen abgehangen und dann versenden sie es. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schlachten die auch erst, wenn genug Bestellungen eingegangen sind.
Okay.
Das finde ich eigentlich schon mal ja ganz gut. Und die sagen halt, wir verarbeiten das ganze Rind. Bei uns kannst du halt nicht einfach nur Filet bestellen, sondern du kriegst alles. So, gibt halt Fleischpaket.
Okay.
Und dann hast du irgendwie, dann habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bisschen Rumpsteak, bisschen Huftsteak. Wo ich immer noch nicht verstanden habe, warum es Huft heißt. Und nicht, also ich würde Hüft erwarten, aber egal. Ein bisschen Hack, ein bisschen Hochrippe, ein bisschen Gulasch, ein bisschen Roulade und so. Und
ja, aber das hast du jetzt einfach im Kühlschrank liegen?
Das habe ich im Tiefkühlschrank. Also ich habe ja neuerdings einen Tiefkühler. Ich hab seit ich diese neue Küche habe, habe ich unheimlich viel Platz im Tiefkühler.
Ich war gerade ein bisschen irritiert.
Genau, habe ich so im
Kühlschrank. Innerhalb der nächsten Tage einfach weghaust.
Ja, durchbraten. Ich habe das alles durchgebraten. Und
ach so.
Das liegt jetzt hier. Und zwischendurch hole ich
einer Fettschicht.
Bah, wie ekelhaft. Nein, aber ich finde das total cool. Also das, ja. Und die haben halt immer, wenn ein Rind fast abverkauft ist, zumindest sah das jetzt so aus, als würden die das, ich weiß gar nicht, ob die das immer so machen, aber wenn das Rind dann so abverkauft ist, so die letzten Pakete verramschen sie dann für, weiß ich nicht, 25% billiger. Und das ist dann schon ganz interessant.
Wenn es schon schimmelt.
Wenn es schon schimmelt, genau. Nein, und es kommt dann in einem Karton. Also Styropor und da drin dann so Kühlelemente, die in irgendwie so ein Gel, also so ein Gel, ein tiefgefrorenes Gelzeugs, was auch ewig tiefgefroren bleibt. Und ist halt tiefgekühlt hier angekommen.
Okay.
Ist super. Und demnächst mache ich mal Rouladen mit Sobrasada drin, statt Speck.
Ich komme vorbei.
Ja, mach, wir müssen auch noch den Port killen.
Ja.
Ach schön, ich habe eine Flasche beim Aufräumen. Ich habe beim Aufräumen einen Kasten Bier gefunden.
Du hast beim Aufräumen bei Kasten Bier gefunden.
Ja.
Wo, im Südflügel?
Ja, genau, im Südflügel.
Ich habe endlich meinen Südflügel aufgeräumt.
Das ist doch wirklich das Absurdeste überhaupt. Sagte ein Freund dann auch.
War längst abgelaufen.
Nee, ist glücklicherweise ist so ein X2.0. Also das ist dieses sehr starke Starkbier, dieser Barley Wine.
Ach so, das war eine der Kisten, wo du dachtest, du hättest die schon weggezogen.
Genau.
Und
genau, also ich habe halt so ein Leergutproblem immer. Ich neige zu Leergutproblemen. Also ich habe jetzt gerade mal alle Pfandflaschen, also Bierflaschen, sind alles Bierflaschen. Damit ich die auf einen Rutsch wegbringen kann, habe ich die jetzt mal in so eine, also nicht im Kasten gelassen, sondern in so eine blaue, große IKEA-Tragetasche.
Ja.
Und die ist halt Schepper. Voll. Mhm. Also diese so, weil ich dann irgendwie ja so Kasten Bier bestelle und dann stelle ich ihn halt auf den Balkon und tue da immer das Leergut rein.
Diese Weinflaschen, diese Bierflaschen jetzt zum Beispiel diese, die haben auch Pfand, ja?
Ja, das sind so Standardflaschen.
Du kriegst die auch irgendwo weg?
Die kriegst du überall weg. Das sind Standardflaschen.
Okay. Ja, bei uns hier kriegst du die nicht überall weg.
Doch.
Nö.
Echt nicht?
Nee.
Also wenn ich damit zu Getränke Hoffmann gehe, nehmen die an.
Okay.
Gucken zwar doof und ich sage, nee, ist alles Standard und dann sagen, ja, okay.
Okay, dann muss ich das mal. Und
das ist jetzt wieder so viel Leergut, dass ich mir davon bestimmt wahrscheinlich wieder eine Tüte Beef Jerky kaufen kann, wenn ich es abgegeben habe. Weil das hängt da bei denen an der Kasse, da bin ich immer ganz froh.
Okay.
Naja, jedenfalls habe ich
beim Beef Jerky ist aber jetzt nicht das dann von den Lokalgummis.
Nee, das ist hier irgendwie Bruchfleisch, getrocknetes Bruchfleisch.
Ja, ich weiß.
Jedenfalls habe ich einen Kasten Bier beim Aufräumen gefunden. Und eine Flasche Port. Und zwar
okay. Oh Mann.
Und zwar von dem Port, von dem ich dachte, dass er weg wäre. Und zwar ein 2000er Late Bottled Vintage von Nieport.
Ah, okay.
Den ich eigentlich kürzlich mit sag ich jetzt, mit wem ich den gesoffen habe? Nee, sag ich nicht. Auch ein Gelegenheitspodcaster.
Kleiner grüner Ackelanfall, den ich plötzlich zufälligerweise
genau. Also mit einem Gelegenheitspodcaster, dem ich ein Headset geliehen hatte und der dann vorbeikam, um das zurückzubringen und eine Flasche Port mitbrachte, wo ich dann sagte, ist der, taugt der was? Und der sagte, ich verschenke nur Port, den ich auch selber saufe. Und okay. Da hab ich gesagt, ja, komm doch rein.
Heißt das was?
Weiß ich nicht, aber er war gut. Mhm. Dann haben wir halt diese Flasche, die er mitgebracht hat, leer gemacht und dann auch noch meine Flasche, die letzte Flasche, von der ich dachte, dass die letzte Flasche late bottled wäre, haben wir dann auch noch leer gemacht. Da ging es uns dann auch nicht mehr.
Port getrunken?
Ja, wir haben dann, okay. Dann haben wir auch noch, dann habe ich auch noch diese ganzen Simons-Schnäpse, die ich mir bestellt hatte.
Oh
dann,
Gott.
Die haben wir dann auch nochmal durchprobiert.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, wie der nach Hause gekommen ist, aber ich weiß, dass er nach Hause gekommen ist und dass es ihm gut geht.
ja, Hauptsache.
Ja.
Ja,
und jedenfalls habe ich dann beim Aufräumen.
Es gab auch bei uns Abende, da war ich mir nicht sicher, ob du nach Hause kommst.
Das stimmt, ja. Mhm. Und jedenfalls habe ich jetzt noch eine, allerdings nur eine halbe, aber immerhin eine halbe Flasche 2000er ist es, glaube ich, Late Bottled Vintage gefunden. Und 2000? Ich weiß nicht. Nee, 2005. Ach, ich weiß es nicht. Ja, die müssen wir auch noch trinken, da musst du vorbeikommen.
Ja.
Ja. Und dann habe ich ja noch diesen, diesen einen Port von hier, wie heißt der? Taylor's.
Genau, das ist dann aber ein Vintage-Port, ne?
Das ist ein Vintage, ja, ja, ja. Der ist der. Der hoffentlich alle Umzüge überlebt hat. Mhm. Aber was besprechen wir? Das besprechen wir wieder Privatscheiß, ne? Weil wir getrunken haben. So ist das immer hier in den Sendungen.
Ja, wir reden ja im Prinzip immer noch über Wein. Du hattest mich gefragt, was wir denn in den nächsten Folgen machen.
Ja, genau. Das, ja.
Meine Idee ist, das noch ein bisschen fortzuführen, irgendwie von verschiedenen Weingütern nochmal so aus Deutschland und Österreich vielleicht nochmal so 3 Flaschen dann jeweils zu probieren. Mhm. Bevor wir dann irgendwann mal nach Italien und dann nach Frankreich aufbrechen, da müssten wir mal überlegen, wo wir weitermachen wollen.
Oh, das wird dann aber auch nochmal anstrengend.
Ja, das ist alles anstrengend.
Nee, ich meine Italien, Frankreich, also gut, du wirst dann einen Überblick haben. Ich habe das ja überhaupt nicht. Also ich habe ja.
Ich bin immerhin Frankreich-Dozent der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule.
Ja, dann.
Dann machen wir Frankreich, ne?
Ja, dann machen wir Frankreich. Obwohl Italien ja interessanter wäre, weil Frankreich verstehe ich ja wenigstens noch so ein bisschen. Also ne, mit Frankreich komme ich gut klar. Italien habe ich überhaupt keinen.
Okay, dann machen wir Italien.
Ich habe überhaupt keinen Zugang zu italienischen Wein.
Ich fahre jetzt Anfang April wieder auf die Wien Italy, was eine sehr schöne Veranstaltung ist. Ja, dafür fahre ich nicht zur Po-Wein, was eine unglaublich hektische Veranstaltung ist.
Ja.
Ja.
Wann ist die Wien Italy?
Die ist vom
Warte, ich gucke mal im Internet.
Vom 6., 7., 8., ich glaube 9. sogar noch. 6., 7., 8., 9. April.
April
ist ja.
Nee, schaffe ich nicht, sonst hätte ich gesagt.
Ja, das ist wirklich schön.
Also. 6. bis 9. April, ja. In Verona, mein Gott, Verona, ich muss unbedingt nach Verona.
Ja, ich bin Verona und am 6. fahre ich wieder.
Soll ich dir mir die Adresse von meinem Schneider geben? In Verona. Ja,
das kannst du gerne machen, aber das hilft mir nicht weiter. Da kann ich dann mal von außen gucken.
Na gut, aber immerhin.
Ja, immerhin. Du, ich war ja letztes Jahr da, ich war gar nicht in Verona. Ich bin ehrlich gesagt überhaupt nicht dazu gekommen, weil wir selber gar nicht in Verona sind, sondern am Gardasee im Hotel. Und deswegen habe ich Verona, also während der Messe jetzt überhaupt nicht gesehen.
Ach, schade.
Nur die Weinmesse.
Also wenn du es schaffst, nach Verona reinzukommen, schau dir auf jeden Fall den Giardino Giusti an. Das ist ein wunderschöner Garten.
Okay.
Und interessanterweise bei meinem Schneider um die Ecke.
Bei meinem Schneider um die Ecke. Ja.
Ja, mein Gott, es ist halt ein Lederschneider, aber der macht Schuhe. Aber ich meine, ich habe halt sonst keine Grandezza. Dann kann ich wenigstens von meinem Schneider in Verona erzählen.
Ja, klar.
Ja, aber dann sollten wir Italien vielleicht tatsächlich
machen. Mach mal Italien, genau.
Lerne ich wenigstens mal Italien kennen. Also ich habe jetzt natürlich auch schon viele italienische Weine getrunken. Und
ja, aber es ist schon deswegen echt unübersichtlich, weil die halt unglaublich viele verschiedene autochthone Rebsorten haben. Also
ja.
das macht's tatsächlich unübersichtlich, das Ganze. Aber es ist schön, also es ist echt spannend. Mhm. Also wirklich von Norden bis Süden super spannend. Was sich auch viel getan hat in den letzten Jahren. Und es gibt halt so Klassiker natürlich, Piemont und Toskana und so.
Mhm.
Aber drumherum, ich meine, auch da tut sich was, aber das sind eher so ein bisschen so die Felsen in der Brandung sozusagen. Aber drumherum hat sich enorm viel getan. Auch so was Qualität eben betrifft, die Wiederentdeckung auch der alten Rebsorten. Da hat sich ja bei vielen einfach niemand mehr drum gekümmert. Ja. Also, so wie beim Portugieser halt auch. Das hat einen schlechten Ruf. Das ist ja im Südtirol zum Beispiel Vernatsch oder Lagrein oder so. Mhm. Das hat jahrelang keinen interessiert, weil alle dachten, da kannst du eh nichts draus machen. Das ist eh nur sozusagen Fasswein-Qualität, ja.
Ja.
Und das stimmt halt nicht, ne? Es ist überhaupt nicht so, wenn man damit irgendwie vernünftig umgeht. Eben wiederum, da gehört natürlich mehr zu, als ich vorhin gesagt habe. Du musst auch gucken, wie so ein, also welche Reberziehung zum Beispiel im Weinberg für so eine Rebsorte am besten ist. Es gibt ja irgendwie ganz verschiedene.
Reberziehung?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, einen Rebstock in einen Weinberg zu stellen. Mhm. Ja? Also es gibt und es kommt halt ganz stark darauf an, was du für ein Klima hast. Und es gibt halt bestimmte Traditionen in bestimmten Gegenden. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, eben diese Reben zu binden. Also zu erziehen heißt, auf Drähte zu spannen. Ja? Mhm. Also ich meine, du kannst von Reben, die auf dem Boden mehr oder weniger rumfleuchen, also auf dem Boden liegen, bis zu Pergola-Erziehung, wo die Rebstöcke irgendwie 3 Meter hoch werden und eben du die nachher immer mit der Leiter hatten musst, wie das irgendwie in Portugal im Minho, also oben im Vinho-Verde-Gebiet ist. Ja. Mhm. Dazwischen gibt's alles. Ja. Also es gibt Rebstöcke, die traditionell eben in Buscherziehung gehalten werden, wie zum Beispiel traditionell auf Sizilien oder an der Rhone oder auch häufig eben in Südfrankreich. Oder es gibt eben welche, die auf ganz unterschiedlichen Drahtrahmen gespannt werden. Das hat halt alles was damit zu tun, wie normalerweise die Sonneneinstrahlung ist, wie viel Feuchtigkeit es gibt und so weiter und so fort.
Mhm.
Und das musst du halt irgendwie pro Rebe oder pro Rebsorte auch so ein bisschen rausfinden, was im Gebiet selber sozusagen, wo die wächst, eigentlich am besten ist.
Mhm.
Ja, also kann man ganz, ganz interessante ganz, ganz interessante Erfolge einfach erzielen, ja, wenn man einfach mal diese Reperzierung wechselt und mal guckt, was man sonst noch machen könnte.
Ist halt das Problem, dass du, das ist halt nichts, was man mal eben macht.
Nein.
Sondern das dauert halt Jahre, bis du dann ein Ergebnis kriegst.
Das dauert Jahre. Also es ist, heute noch einen Text geschrieben über Catena, das ist so ein Weingut in Argentinien.
Mhm.
Nicolas Catena ist so einer der Granden sozusagen des südamerikanischen Weinbaus. Die Familie kommt ursprünglich aus Italien und hat halt irgendwie Rebstöcke auch mit nach runtergenommen und die gehören mit zu denen auch, die den Malbec irgendwie etabliert haben in Argentinien. Das ist ja eigentlich so die wichtigste Rebsorte da, kommt aber eigentlich aus Südwestfrankreich. Und der Catena, der hat irgendwie im Prinzip jahrzehntelang rumexperimentiert, ja, bis er irgendwie da war, also in den 90ern dann irgendwann da war, wo er hin wollte.
Ja. Ja.
Mit Lagen, mit Höhen, also in welchen Höhen was am besten wächst, eben auch mit Erziehungsmethoden und so weiter und so fort, ne, mit Bewässerung und was nicht alles. Robert Mondavi aus Kalifornien, ja, auch einer der, also so der wichtigsten Wegbereiter des kalifornischen Weinbaus, mhm, mit, ja. Genauso, ja. Die haben auch irgendwie ewig lange. Lenz Moser in Österreich ist einer, der irgendwie eine ganz neue Reberziehungstechnik eingeführt hat, beispielsweise in Österreich, und damit auch ein Stück weit den österreichischen Weinbau revolutioniert hat nach dem Krieg. Also das ist schon ganz spannend. Elisabetta Foradori, da kommen wir dann auch irgendwann hin. Zum Beispiel, davon hast du wahrscheinlich auch schon Wein getrunken. Eine meiner liebsten Winzerinnen, die ich so kenne, also sowohl vom Typ her, also als Persönlichkeit, als auch von dem, was sie macht. Die hat irgendwie eine ganze Rebsorte, auch Teroldego im Trentino irgendwie.
Wie heißt die?
Teroldego.
Nee, die Frau. Heißt die,
Elisabetta Foradori.
Foradori.
Mhm. Mm, Foradori. Die hat aus einer Rebsorte, die nichts wert war sozusagen, die nichts galt, wo man auch wirklich dachte, die kann nichts, die sollte man rausreißen und verbrennen, mhm, hat die einen der wichtigsten Weine Italiens gemacht. Ja. Aber das ging natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern da hat die halt auch lange für gebraucht. Da kommt es dann auch drauf an, welche Klonqualitäten du zum Beispiel hast. Ja. Also hier zum Beispiel beim Spätburgunder hast du ja, ich glaube, ich hat's auch schon mal angesprochen, du hast halt ganz unterschiedliche Qualitäten der einzelnen Untertypen sozusagen. Ja, oben drüber steht Bordeaux oder Spätburgunder, aber du hast halt ganz verschiedene Abarten. Ja.
Aha.
Und Lange Zeit wurden halt Spätburgunder-Klone gepflanzt, die große Beeren haben, hatten. Ja. Da haben teilweise die Winzer im Burgund heute noch ein Problem mit, weil sie irgendwie in den 70ern das Zeug gepflanzt haben und mit diesen großen, relativ dichten Beeren erzielst du nie einen Spitzenwein, ist einfach nicht, ja? Weil die auf Masse, auf Ertrag getrimmt sind, diese Sorten. Ja? Mhm. Wenn du halt andere Untersorten vom Spätburgunder hast, die sind kleinbeerig, die sind konzentriert, die sind lockerbeerig, damit kannst du halt ganz andere Qualität erzielen. Ja? Und diese Sachen sozusagen rauszufinden wieder, ja, wo hole ich mir die besten Rebstöcke her, wo finde ich die überhaupt, ja? Das ist halt auch so eine Aufgabe, die dann haben, ne?
Ist das ein Geheimwissen, nicht? Das kursiert also schon frei unter,
Ja, das kursiert frei. Das kursiert schon frei, aber es ist halt tatsächlich, das wird auch dann untereinander im Zweifelsfall ausgetauscht, ne? Und dann kaufst du dir halt ein paar Stöcke davon und dann musst du gucken, dass du daraus wieder neues Material gewinnst, sozusagen, ne?
Ja, wäre schon geil, sowas mal selber zu machen.
Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Und bis wir das machen, danken wir für die Aufmerksamkeit. Die Weinflaschen mit Christoph Raffelt.
Genau. Soll ich noch sagen, hatte schon gesagt, was ich vorhabe. Ich hatte vor, das weiterzumachen, das sind dann auch die letzten Sätze, noch ein paar Weingüter vorzustellen. Und ich wollte noch ein bisschen was mit Weißwein wieder machen. Ich habe ein Rheinhessen-Weingut, was ich ganz gerne vorstellen würde. Das sind das ist das Weingut Bischel. Und dann können wir mal gucken, ob wir Knipser nehmen. Das ist so eines der wichtigsten Weingüter aus der Pfalz. Mhm. Da könnten wir dann irgendwie Weißwein, Rosé und Rotwein nehmen. Also die haben einen sehr schönen Rosé auch im Angebot. Ja, das wäre so eine Idee für die nächsten 2 Monate.
Ich freue mich drauf. Das war's. Ich
auch.
Ich danke dir, Christoph.
Ich dir auch.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.